Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Wenn der Musiklehrer fehlt, dann muss halt ein Rocker her. In Gelsenkirchen zählt jetzt statt formaler Lehrqualifikation auch mal fachliche und Lebenserfahrung. Außerdem berichten wir über den vermeintlich völlig angestaubten Lehrberuf Hauswirtschaft und über die paar Auszubildenden, um die sich die künftigen Arbeitgeber reißen. Das und mehr jetzt bei Campus und Karriere. Herzlich willkommen dazu. Ich bin Leonard Ameln. Jeder 11. Schüler geht auf eine der 4.700 privaten Schulen in Deutschland. Privat, das heißt auch in der Regel, dass es was kostet. Allerdings darf es nicht zu viel kosten, damit keine Ungerechtigkeiten entstehen. Das steht so sogar im Grundgesetz. Zwischen 100 und 150 Euro werden den Eltern dafür durchschnittlich im Monat abverlangt. Reicht das für eine solide Finanzierung der Privatschulen? Und gibt es dafür eine angemessene Gegenleistung? Fragen, die Michael Vrase beantworten kann. Er ist Professor für unter anderem Bildungsrecht an der Universität Hildesheim und am Wissenschaftszentrum Berlin und jetzt am Telefon. Hallo, Herr Vrase.
Ja, schönen guten Tag. Hallo.
Herr Vrase, sind Privatschulen unterfinanziert?
Ja, das lässt sich so pauschal nicht sagen und es ist auch sehr unterschiedlich von Schule zu Schule, denn wir haben ja ein Drei-Säulen-System. Die erste Säule und ein sehr, sehr großer Teil der Finanzierung läuft ja über die staatlichen Zuschüsse. Dann wird ein gewisser Eigenanteil verlangt von den Trägern und als drittes sind die Elternbeiträge, also das Schulgeld. Und da sehen wir große Unterschiede zwischen den Schulen. Es gibt einige Schulen, die sehr, sehr hohe Schulgelder von den Eltern verlangen und dafür natürlich auch ein entsprechendes Gegenangebot machen, also mit entsprechend kleinen Lerngruppen, mit besonderen Angeboten, bilinguale Angebote etc. Und es gibt auch wieder sozial sehr offene Schulen, die eigentlich für alle Einkommensgruppen zur Verfügung stehen und die haben natürlich dann eine andere Einkommenssituation. Also es ist wirklich von Schule zu Schule unterschiedlich.
Und von Bundesland zu Bundesland. Sie sagen zum Beispiel Berlin und Sachsen-Anhalt bekommen wenig. Da gab es jetzt zwei Gerichtsurteile, unterschiedliche Gerichtsurteile. Was sagen denn die unterschiedlichen Zuschüsse, die unterschiedlichen Förderungen der Bundesländer über den Stellenwert aus, den die Länder den Privatschulen zugestehen?
Wenn man sich die Systeme anschaut, das ist sehr komplex, also auch schwer nachzuvollziehen und deswegen ist es auch nicht immer alles so eindeutig aus den Vorschriften zu entnehmen. Deswegen wäre unsere Forderung zunächst einmal, wir brauchen eigentlich eine transparente Finanzierungsstruktur, eine klare Finanzierungsstruktur und wir müssen auch mal von deren Seite Transparenz haben, denn immerhin werden private Schulen ja mit einem relativ hohen Anteil vom Staat gefördert, wenn sie private Ersatzschulen sind und dafür müssen sie eigentlich auch offenlegen, wie ist eigentlich ihre Einnahmesituation. Erstaunlicherweise wissen wir darüber relativ wenig und das wundert mich, weil ja von dort immer gesagt wird, wir sind unterfinanziert. Wenn man so unterfinanziert wäre, könnte man da ja auch entsprechende Zahlen offenlegen.
Sind denn Privatschulen im Gegenzug für diese größtenteils öffentliche Finanzierung eigentlich frei in der inhaltlichen Gestaltung oder sind sie auch an Auflagen, Vorgaben gebunden, wie das öffentliche Schulen auch sind?
Also es gibt so einige Grundvoraussetzungen, die Schulen erfüllen müssen. In den Bildungszielen dürfen sie nicht hinter den staatlichen Schulen zurückstehen. Das bedeutet aber nicht, dass sie zum Beispiel das staatliche Curriculum einhalten müssen. Letztlich bei privaten Ersatzschulen muss gewährleistet sein, dass die Schülerinnen am Ende die gleichen Abschlüsse erwerben können. Also dass sie dann sozusagen auf derselben Kompetenzstufe sind wie an staatlichen Schulen. Darüber hinaus besteht aber eine große Freiheit. Also das heißt auch, welche pädagogischen Konzepte ich anwende, ob ich jetzt zum Beispiel tatsächlich auch Noten vergebe oder wie bei den Waldorfschulen das eher sozusagen eine Art Beurteilung mache oder so. Also da haben die privaten Schulen große, große Freiheiten. Es gibt relativ wenig Vorgaben.
Zuletzt gab es ja eine aufsehenerregende Recherche von Krautreporter und das ZDF-Magazin Royal zu den Waldorfschulen. In einem Brief zahlreicher renommierter Wissenschaftler an den Hamburger Schulsenator ist da von einem Sammelsurium von antiaufklärerischen, pseudowissenschaftlichen und rassistischen Ideen in Waldorfschulen die Rede. Von welchem Recht sind diese Lehrinhalte überhaupt noch gedeckt, Ihrer Meinung nach?
Ja, also es ist gut, dass Sie das ansprechen, weil das zeigt letztlich genau das, was ich vorhin gesagt habe. Man hat einfach versäumt, klare Vorgaben zu machen und auch Kontrollen durchzuführen.
Also da versagt eine Schulaufsicht.
Die Schulaufsicht hat das ja nie irgendwie kontrolliert oder Also zum Beispiel war es in Berlin, aber das ist in anderen Bundesländern ähnlich. Da gibt es insgesamt 4 oder 5 Personen bei der Senatsverwaltung, die für sämtliche private Ersatzschulen in Berlin zuständig sind, die quasi die Aufsicht machen. Die können natürlich nur immer irgendwelche Stichproben machen. Die sind gleichzeitig auch noch zuständig für die ganze Finanzierungsfrage, die auch schon aufwendig ist. Also es gibt faktisch, wenn da nicht irgendwelche Skandale rauskommen oder sich Eltern beschweren oder Schülerinnen beschweren, eigentlich keine Kontrolle. Und genau das führt eben zu diesen Parallelwelten, wo man sagen könnte, na gut, im Privaten kann jeder tun und lassen, was er oder sie will. Aber das sind ja Schulen, die einen öffentlichen Auftrag erfüllen, die öffentliche Gelder bekommen und dem müssten sie auch entsprechend auch diesen Anforderungen und Kontrollen unterliegen. Und da liegt eben das grundlegende Problem an der Stelle.
Ist denn die Finanzierung durch die öffentliche Hand in diesem Fall Ihrer Meinung nach dann überhaupt noch haltbar?
Also ich meine, man kann in zwei Richtungen denken. Ich denke eher in die Richtung, natürlich brauchen diese Schulen die Finanzierung, die haben auch einen verfassungsrechtlichen Anspruch darauf. Also erstmal ist im Grundgesetz die Freiheit verankert, private Ersatzschulen zu eröffnen und ich halte das auch für ganz wichtig. Aber man bräuchte dann entsprechend auch diese Vorgaben, die Regulierung und die Kontrollen und das müssen faire Vorgaben sein. Teilweise sagen die privaten Schulen das auch selber, die sagen, wir haben hier nie jemanden von der Behörde gesehen und wir würden uns ja wünschen, dass die auch uns ein bisschen Beratung und Unterstützung geben. Es muss ja nicht nur einseitig irgendwie Kontrolle sein. Und bei den Waldorfschulen, da es gibt sicherlich auch viele gute Dinge dort, aber die Schulen, die Träger selber sind überhaupt nicht daran interessiert, dass sich da irgendjemand einmischt. Das versuchen die immer irgendwie halt möglichst wegzuhalten von der Öffentlichkeit und von der Schulaufsichtsbehörde.
Sagt der Bildungsrechtsexperte Professor Michael Vrase. Haben Sie vielen Dank für dieses Gespräch.
Ja, vielen Dank.
In der Not lässt man sich eben was einfallen. Gerade Sport und Musik sind die Fächer, die vom Lehrermangel besonders betroffen sind. Und kreative Ansätze, den in den Griff zu bekommen, stellen wir hier bei Campus und Karriere immer wieder vor. Insbesondere an Grundschulen fällt der Musikunterricht häufig aus. Im Ruhrgebiet gibt es nicht einmal an jeder Grundschule einen Musiklehrer. Deshalb heißt es in Gelsenkirchen jetzt Lebenserfahrung statt Didaktik. Statt langwierig nach einem qualifizierten Pädagogen Ausschau zu halten, übernehmen eben Rocker mit Tourneeerfahrung den Musikunterricht. Kai Rüßberg war dabei.
Rocken wir eine Runde. So.
In der Merfeld-Grundschule im Gelsenkirchener Norden greifen 10 Kinder der 3. und 4. Klasse zu Gitarre oder Schlagzeug. Dass echte Profimusiker im schulischen Musikunterricht aushelfen, das hat es auch schon zuvor gegeben. Aber dieser rockige Musikunterricht ist schon was Neues, meint Chris Pfannkuch, Gitarrist einer Hardrock-Band.
Ich glaube, wir sind aber die ersten Rocker, die das machen. Die ersten, die mit den Kindern dann We Will Rock You spielen und Smoke on the Water. Ich glaube, da sind wir schon die Ersten. Das heißt, unser erster Ton, die 0, ist die leere Seite. Okay, wollen wir mal gemeinsam probieren? Okay, die ersten 3 Töne mal alle gemeinsam. 1, 2, 3, 4, 0, 3, 5. Ja!
Im Unterricht werden keine Noten geschrieben oder Theorie gepaukt. Auf den Leihgitarren, die er aus der eigenen Kasse angeschafft hat, helfen Zahlen und farbige Punkte auf dem Griffbrett, die passenden Töne zu spielen. Bei den Kindern setzt der Musiker auf Hörverständnis, Intuition, Gruppendynamik, Spaß an der Musik und kreative Texte.
Alle gemeinsam!
Ich gehe mit meiner Gitarre und meine Gitarre mit mir. Da oben leuchten die Sterne und unten rocken wir.
Die zweite Gruppe übernimmt Pfannkuchs Partner Dale Lose, ebenfalls Rocker und ehemaliger Musikalienhändler. Bei ihm spielen die 8- bis 10-Jährigen auf der Cajon, eine Holzbox, die als Schlagzeug eingesetzt wird.
Genau, wir spielen jetzt gleich einmal von Queen, We Will Rock You. Immer schön mit der rechten Hand zweimal und dann oben mit der linken Hand drauf, genau. Soll ich den auch mal anmachen?
Ja.
Und einmal alle. Genau. Lassen wir einmal drauf, genau, rechts, links, einmal stopp.
Für viele Kinder ist es das erste Mal, selbst zu musizieren. Doch die eingängigen Melodien der populären Rockmusik machen es allen leicht mitzumachen.
Ja, mit der rechten Hand und oben waren jetzt die Tabs immer, ne? Das sind dann diese leisen Schläge mit links immer. Mi, ze, ka, ze, super. Mi, ze, Katze. Genau, miese Katze. Sehr gut.
Die Kinder sind mit Feuereifer wirklich dabei. Es unterscheidet sich ja auch ein bisschen vom klassischen Unterricht. Und es ist vor allen Dingen, und das finde ich ganz wichtig, ein bewertungsfreier Raum. Also ich finde immer ganz wichtig, dass die Kinder in der Schule auch einen Lebensraum erfahren, wo sie sich ausprobieren können und wo es nicht immer automatisch auf eine Benotung dann hinausläuft.
Sagt Annegret Reichel, Schulleiterin der Mehrfeld-Grundschule. Sie hatte von der privaten Musikschule die Bandschmiede gehört, die Lose und Pfannkuch gegründet hatten. Ein Glücksfall, sagt sie. Die Schule im ehemaligen Bergbaustadtteil Hassel sei der richtige Ort dafür. Der einzige Musiklehrer ist nur in Vertretung da und in Kürze schon wieder weg. Ohnehin steht Musisches hier bei vielen Familien nur selten an erster Stelle. Zudem sind die Angebote der städtischen Musikschule weit entfernt.
Das selber zu finanzieren würde vielen Familien sehr, sehr schwer fallen. Und auch das Interesse ist oftmals doch eher so im sportlichen Bereich. Da gibt es viele engagierte Vereine hier. Zur Musikschule nach Gelsenkirchen zu fahren, das ist dann doch tatsächlich für viele eine große Hürde.
Der spielerisch-musikalische Unterricht ist die Antwort auf ein echtes Problem, das es nicht nur im Ruhrgebiet gibt, meint Musiker Chris Pfannkuch.
Lehrermangel. Und besonders in den musischen Fächern, ne, Kunst, Musik, ist es in Gelsenkirchen so, dass Unterricht gestrichen wird. Ne? Also an vielen Grundschulen gibt es keinen Musikunterricht mehr, weil keine Lehrer da sind. Da haben wir gesagt, boah, da müssen wir uns irgendwas einfallen lassen, um dem so ein bisschen entgegenzuwirken.
Zunächst rümpften manche die Nase, denn die beiden Rockmusiker haben keine pädagogische Ausbildung, wie der Gitarrist freimütig zugibt.
Ich bin ja ganz ehrlich, wir beide haben nie eine Musikuni oder eine Uni von innen gesehen. Unsere Uni war ein Leben on the road. Ne? Also wir sind Bandmusiker, bin mit meiner Band durch halb Europa getourt. Das ist eben das, was die Schülerinnen und Schüler auch irgendwo ein bisschen merken, dass wir authentisch sind, ne? Dass wir das direkt mitbringen. Herzblut, diese Leidenschaft dafür.
Das Projekt an der Gelsenkirchener Grundschule wird zum überwiegenden Teil aus dem Landesprogramm Kultur und Schule finanziert. Zunächst ist es auf ein Schuljahr und einen rockigen Abschluss angelegt.
Am Ende des ganzen Projektes im nächsten Sommer wollen wir halt ganz gerne so im Rahmen von einem Schulfest oder so dann ein Konzert wirklich spielen. Auf dem Schulhof kleine Bühne bauen wollen mit Licht und Nebel und so weiter. Das ist, glaube ich, ein cooles Event für Kids und Eltern und Lehrer und so weiter. Ist fürs nächste Jahr geplant.
Kai Rüsberg berichtete. Und ja, der Lehrermangel, der dauert nach wie vor fort. In NRW zum Beispiel fehlen immer noch 8000 Stellen. Trotz wachsender Ausgaben und zusätzlicher Stellen zeichnet sich keine Entspannung ab. Der Markt scheint einfach leergefegt zu sein. Jetzt hat die NRW-Schulministerin ein neues Konzept angekündigt. Es braucht einen langen Atem, sagte die CDU-Politikerin. Zugleich gilt es aber möglichst zeitnah, die Unterrichtsversorgung an den Schulen zu verbessern. Wir werden weiter über dieses Thema berichten. Hauswirtschaft, gibt's das überhaupt noch? Diese Frage ist Ausbilderinnen und Azubis der Hauswirtschaftslehre wohl bekannt. Auf dem Arbeitsmarkt allerdings werden sie händeringend gesucht, wo sie dann zum Beispiel in Internaten, Hotels oder Sozialstationen arbeiten. Trotzdem entscheiden sich immer weniger junge Menschen für den Lehrberuf Hauswirtschaft, was auch am altbackenen Image liegt, das der Beruf allerdings völlig zu Unrecht trägt, wie Maike Striethold erzählt.
Sieben junge Frauen sitzen im Klassenraum der Berufsschule Uelzen und bearbeiten eine fiktive Problemsituation. In einer Bäckerei werden Brötchen immer wieder unterschiedlich üppig belegt, sodass sich KundInnen beschweren. Ein Lösungsansatz sind Listen mit genauen Handlungsanweisungen.
Ein Salatblatt, zwei Gurkenscheiben, drei Scheiben Salami oder sowas. Und dass es in jeder Schicht einen Verantwortlichen gibt.
Genau. Man muss ja auch zuverlässig sein.
Lehrerin Marie Kempe, 29 Jahre alt, ist zufrieden. Nach der Stunde erläutert sie:
Das war unser drittes Ausbildungsjahr und wir sind jetzt sehr fortgeschritten. Und es geht in diesem Lernfeld letztendlich darum, besondere Anlässe zu gestalten hinsichtlich der Planung und der Speisenzubereitung, aber eben auch immer mit Adlerblick. Und deswegen war heute das Thema dieser kurzen Lernsituation Qualitätssicherung, weil das bei allen Prozessen wichtig ist.
Die Inhalte der dreijährigen Hauswirtschaftsausbildung sind umfassend. Einkauf, Lagerung und Zubereitung von Lebensmitteln, Budget- und Veranstaltungsplanung, Dekoration, Raumpflege und Reinigung von Textilien. Im ersten Lehrjahr sind die Azubis noch 2 Tage in der Berufsschule, danach nur noch einen Tag pro Woche. Die restliche Zeit verbringen sie in ihrem Ausbildungsbetrieb, wo sie, wie die 20-jährige Melina, das Gelernte in die Praxis umsetzen.
Betreuung, Reinigung, Wäsche und im Moment bin ich in der Schulmensa, also kochen. Ich bin jetzt an der Löwe-Stiftung in Ochtmessen. Es ist eine Einrichtung für psychisch kranke Menschen, wo die wohnen können, betreut werden und arbeiten können in den verschiedenen Werkstätten.
Betreuungsaufgaben fallen in der Hauswirtschaft immer häufiger an, sagt Lehrerin Kempe. Generell hätte sich in dem Berufsfeld viel verändert, bestätigt auch Anne von Esdorf. Sie ist Kollegin von Marie Kempe und seit mehreren Jahrzehnten Berufsschullehrerin.
Heutzutage ist es ein Beruf, der nicht das Privatleben vorbereitet, sondern wir gehen in einen Arbeitsmarkt. Wenn Sie weitermachen in der Fachschule als Betriebsleiterin der Hauswirtschaft, dann leiten die jungen Damen und manchmal auch Herren, aber meist Damen, Einrichtungen wie Tagungshäuser, Internate. Und manchmal nicht nur den Reinigungsbereich und die Küche, sondern Personalplanung im Ganzen. Der Bedarf auf dem Arbeitsmarkt ist groß.
Ungefähr die Hälfte der Uelzener Azubis durchläuft nach der Ausbildung noch die 2-jährige Fortbildung zur Betriebsleitung. Auch die 18-jährige Mirelle hat das vor. Sie war nach der Schule eher zufällig auf die Ausbildung gestoßen und lernte unter anderem auf einem landwirtschaftlichen Betrieb.
Im Hofladen habe ich dann Produkte hergestellt und eingekocht. In der Sommersaison habe ich dann auch gebacken und Torten angefertigt für das Café draußen. Mir macht das Kreative besonders viel Spaß. Die Theorie gefällt mir auch besonders gut, sich um andere Personen auch zu kümmern.
Deswegen überlegt Mirelle, sich zusätzlich zur Fachpraxislehrerin weiterzubilden. Dann kann sie irgendwann selbst an einer Berufsschule unterrichten. Vielfältige Möglichkeiten also. Dennoch wurde Mirelle in ihrem Umfeld hier und da belächelt.
Immer wenn ich darüber reden muss, dann habe ich das Gefühl, die Leute nehmen mich gar nicht ernst. Ich setze dann immer, hey, du hast gar keine Ahnung, was hier eigentlich alles in dem Berufsfeld erledigt wird. Und dass das eben doch nicht irgendwas ist, worum man so eben lachen kann. Ne?
Lehrerin Marie Kempe ist davon überzeugt, dass die Inhalte der Hauswirtschaftslehre sogar zunehmend in die heutige Zeit passen, in der es ja viel um nachhaltige Ernährung und praktische Lifehacks geht.
Wir machen sogar nicht nur vegetarisch und vegan, sondern wir haben auch laktovegetarisch oder ovovegetarisch gemacht. Also wir schlüsseln das schon zielgruppengerecht auf. Genau, oder ich möchte tolle Eiswürfel machen, ne? Thema viel aus wenig. Ich mache da vielleicht ein paar Kräuter rein oder ein paar Johannisbeeren oder einen Schuss Fruchtsaft. Sieht nach viel aus, kostet aber dazu nichts.
So zeitgemäß ist es in Sachen Geschlecht allerdings noch nicht. Nur eine Handvoll Männer hat in Uelzen bislang den Abschluss zum staatlich geprüften Hauswirtschafter gemacht.
Nur noch 4 Tage die Woche arbeiten zum gleichen Gehalt. Na, das hört sich vielleicht verlockend an. Dachten sich, klar, viele Arbeitnehmer, die bei einem internationalen Experiment, vor allem in den USA und Irland, mitmachten. Aber interessanterweise waren auch die 30 teilnehmenden Unternehmen dafür offen. Und beide Seiten kamen begeistert aus der Sache wieder heraus, wollen die 4-Tage-Woche weiterführen. 97% bei den Arbeitnehmern und mehr als 2/3 bei den Unternehmen derzeit. Manche können sich noch nicht entscheiden. Wovon aber keines zu den konventionellen 5 Tagen Arbeit zurück will. Ich habe kurz vor der Sendung mit der Ökonomin Professor Juliet Shaw vom Boston College darüber gesprochen und sie hat die Studie geleitet.
Mrs. Shore.
Frau Shore, weshalb waren die Arbeitgeber so begeistert von der 4-Tage-Woche?
Der wichtigste Grund war, dass sich Leistung und Unternehmenswerte gut entwickelten. Der Ertrag war gut, die Unternehmen wuchsen, konnten mehr Mitarbeiter anstellen und es gab nicht mehr Kündigungen während dieses Zeitraums. Und ich denke, es wurde sehr deutlich, wie viele der Angestellten die 4-Tage-Woche wertschätzen und wie stark sich dadurch deren Wohlbefinden verbessert. Wir hatten wirklich sehr große Auswirkungen auf Burnout und Stress, physische und mentale Gesundheit, Müdigkeit, Schlafprobleme, Lebenszufriedenheit. Also sehr glückliche Mitarbeiter und das mögen natürlich auch alle Firmen. Außerdem haben sie festgestellt, dass die Leistungsfähigkeit, also die Produktivität, steigt.
Die Produktivität ging also nicht zurück, trotz weniger Zeit zu arbeiten?
Es ist sehr schwierig, Produktivität zu messen bei Bürotätigkeiten. Wir haben eine Reihe von verschiedenen Möglichkeiten. Die eine ist zu fragen, was sagen die jeweiligen Firmen über die Leistungen? Und sie sagen, bei diesem Pilotprojekt sind sie sehr gut gewesen. Zum anderen haben wir die Arbeitnehmer. Am Anfang wurden sie danach gefragt, wie sie sich und ihre Leistungsfähigkeit aktuell selbst einschätzen und während des Projektes erneut. Die Leistungsfähigkeit stieg deutlich an, so haben sie sich eingeschätzt.
What on the other hand were the downsides? Gab es denn auch Nachteile, von denen berichtet wurde? Were there any?
Meistens nicht in dieser Gruppe. Was wir methodisch gemacht haben, war eine Vorher-Nachher-Betrachtung. Als wir die Leute also am Ende fragten, welche Auswirkungen sie verspürt hatten, zum Beispiel Zunahme der Arbeitsintensität, sagten sie überraschenderweise, nein, die Belastung sei nicht gestiegen. Und keiner wollte damit aufhören.
Über das internationale Experiment 4-Tage-Woche, wissenschaftlich begleitet unter anderem von Juliet Shaw. Sie ist Lead Research der Studie vom Boston College und sie hat dem Deutschlandfunk gegenüber angekündigt, dass künftig noch mehr Unternehmen daran teilnehmen werden. Auch einige deutsche Unternehmen probieren das Modell 4 Tage derzeit aus. Und noch ganz aktuell hat der Bundestag die angekündigte 200-Euro Sonderzahlung für Studierende und Fachschüler beschlossen. Für das Gesetz stimmten soeben die Ampelparteien, die Union, die Linke, die AfD, enthielt sich. Etwa 3,4 Millionen Anspruchsberechtigte sollen die 200-Euro Energiepreispauschale möglichst bald bekommen. Eine Antragsplattform dafür wird gerade im Internet aufgebaut. Kritik kam aber von der Opposition. Sie haben einfach 3 Monate vertüdelt, sagte CDU-Politiker Lars Rohwer. Ja, und damit ist unsere schöne halbe Stunde Campus und Karriere für heute vorbei. Gleich nach den Nachrichten empfängt sie Bernd Lechler zu Corso, Kunst und Pop. Dann geht's um Okkultismus in der Popkultur. Ich bin Leonard Ameln. Im Namen des Teams danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.